Liebe Hörerinnen und Hörer, als Missionswerk Mitternachtsruf begrüßen wir Sie zu unserer heutigen Sendung mit Günter Schulz. Er wird über das Thema sprechen, wofür würde Jesus beten? Vorher liest Marcel Malgo aus Johannes 17 ab Vers 4. Der Herr segne Sie ganz reich beim Hören dieser Sendung.
Ich lese aus Johannes 17, ab Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie alle eins seien, gleich wie wir. Bis soweit. Günter Schulz spricht heute über das Thema, wofür würde Jesus beten? Deshalb habe ich einleitenderweise, also in der Einleitung schon einige Verse gelesen aus Johannes 17.
Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde hier in der Zionshalle, vielen Dank Marcel für die warme Begrüßung. Ich freue mich und finde es ein Vorrecht, heute Morgen hier bei Ihnen, bei euch zu sein. Ehe ich dann so meinen Dienst antrat, hierher zu kommen, habe ich mal bei Patrick Johnston nachgeguckt in diesem dicken Buch »Gebet für die Welt«. Sie kennen das vielleicht, wo jedes Land drin ist. Und ich dachte, ich muss ein bisschen Information haben über die Schweizer, ehe ich ihnen so an diesem Sonntagmorgen begegne. Und mein Herz wurde immer froher und immer froher. Und ich möchte heute Morgen das mal sagen, ich habe Gott für euch gedankt. Als ich gelesen habe, dass in der Schweiz prozentual gesehen 2 bis 3 Mal mehr Christen sind als in Deutschland. Habt ihr das gewusst? Wir haben nur 2% gläubige Menschen in unserem Land in Deutschland. Bei euch sind es 4 bis 5%, wenn das so stimmt, was Patrick Johnston sagt. Ich glaube, das ist okay. Der zweite Grund, der mich sehr, sehr dankbar gemacht hat, war: Ihr habt ungefähr prozentual gesehen 4-mal mehr Missionare in der Weltmission als Deutschland hat. Habt ihr gewusst, dass ihr 1400 Missionare aus der Schweiz in irgendwelchen Teilen der Welt habt? Deutschland hat nur 4000, ist aber 10-mal größer. Ich danke Gott dafür. Und ich danke Gott für einige Schweizer Missionare, die ich persönlich kennenlernen konnte. Noch vor 4 Wochen habe ich mit Dora Amsler zusammengearbeitet. Sie ist im Orientdienst in Wiesbaden unter türkischen Menschen tätig. Und ich habe Barbara Brühwiler getroffen. Sie ist mit einem Nepalesen verheiratet. Also wie das funktionieren soll. Asien und Schweiz. Ich kenne sie beide ziemlich gut und sie haben gesagt, es ist in unserer Ehe ganz schön spannend. Gelinde ausgedrückt. Barbara Brühwiler dient mit ihrem Mann unter asiatischen Menschen im Ruhrgebiet, nicht weit von Hagen entfernt, wo ich wohne. Ich danke Gott für die Schweizer Christen. Wir haben heute Morgen diese Frage: Wofür würde Jesus beten? Unser Herr Jesus ist ja heute der hohe Priester im Himmel. Wir haben das hohe priesterliche Gebet gerade schon so ein Stück gehört. Und wenn wir fragen würden: Herr Jesus, wofür würdest du beten, wenn du uns sehen würdest heute Morgen? Ach, am liebsten hätte ich einen Zettel ausgeteilt an sie alle, so ein Blatt mit einem Stift, und sie schreiben mal drauf die drei Gebetsanliegen, die der Herr Jesus heute Morgen für die Zionshalle wohl hätte. Würden sie die drei zusammenkriegen? Klar, sie würden drei zusammenkriegen. Und es ist gut zu wissen, unser Herr Jesus ist im Himmel und er betet für uns, damit seine Gemeinde in dieser Welt weiter wachsen kann, damit mehr Menschen den Ruf Gottes verspüren, um Missionare und Evangelisten in dieser Welt zu sein, und damit jeder einzelne Christ auch sein Zeugnis gibt, dass er Jesus lieb hat und ihm folgt. Als wir gerade so reingehört haben in diesen Text, den Marcel vorgelesen hat, da kam das Wort vor, ich lese noch mal in Vers 5, Johannes 17. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der Herr Jesus spricht darüber, dass sein Lebensziel ist, den Vater zu verherrlichen. Und dann beschreibt er diese herrliche Einheit zwischen Vater und Sohn. Der Herr Jesus ist ja wesensgleich mit dem Vater im Himmel. Die beiden sind eins, zusammen mit dem Heiligen Geist, eine wunderbare Dreieinigkeit. Und das Wesen des Vaters, das lebt im Sohn. Und das Wesen des Sohnes und des Vaters ist auch im Heiligen Geist. Sie sind wesenseinig. Und wenn du nun Christ geworden bist und Jesus Christus kennengelernt hast in deinem Leben und zur neuen Geburt gekommen bist, dann bist du auch wesensgleich mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 1. Petrus 1,3, wir sind teilhaftig der göttlichen Natur. Petrus betet das so. Er sagt, teilhaftig sind wir der göttlichen Natur. Und wisst ihr, was mich froh macht und was mein Leben immer wieder aufrecht stellen lässt, auch in Zeiten des Kampfes und der Nöte und der Schwierigkeiten, in Zeiten der Krisen, die auch in meinem Leben da sind? Das ist das, was ich wissen darf. Ich gehöre zu meinem Herrn Jesus Christus. Und das Wesen, das im Vater ist, dieses göttliche Wesen, dieses Leben aus der Ewigkeit, das dann auch im Sohn Jesus Christus lebt, da sagt der Herr Jesus dann hier in Vers 24, schau mal: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Dieses Leben aus Gott, wir nennen es auch das ewige Leben, das lebt in dir. Ich habe heute Morgen eine überraschende Beobachtung gemacht. Ich durfte ja heute hier in der Schweiz übernachten. Und ich bin heute Morgen ins Bad gegangen, um, was man eben so morgens macht, ja. Und dann habe ich den Spiegel angeschaut und dachte, wow, gut, großer Spiegel. Und dann suchte ich irgendwie den Stecker für meinen Rasierapparat. Und dann dachte ich, okay, ich muss den Spiegel aufmachen wahrscheinlich. Und wirklich, ich machte den auf und da oben war der Stecker für den Rasierapparat. Und dann mache ich die Türen auf und denke, oh, cool, innen sind auch noch Spiegel. Ah, ich würde gerne mal fragen, wer von Ihnen hat so einen Spiegel zu Hause? Außenspiegel, und gibt es das hier in der Schweiz öfters? Hey, das ist gut. Wenn du dann deine Kosmetikdose rausnimmst und du willst dich ein bisschen schön machen für den Gottesdienst, dann brauchst du den Spiegel nicht wieder erst zuklappen, ehe du sehen kannst, wie du aussiehst. Das fand ich so genial heute Morgen. Es war eine große Freude. Ich habe schon richtig Freude gehabt heute Morgen um 6:30. Das war gut. Ich dachte, so ist es auch mit dem Wort Gottes, oder? Wir schauen das Wort Gottes an und dann lesen wir die Texte aus der Bibel. Der Sohn ist verherrlicht mit dem Vater. Oh gut, Vater und Sohn sind eins. Oh gut. Und dann gehst du tiefer hinein, machst den Spiegel auf und dann sagt dir der Herr Jesus, du bist auch verherrlicht im Sohn und im Vater. Und das gleiche Leben, das der Vater und der Sohn hat, das lebt auch in dir. Meine Güte, mach den Spiegel auf. Guck da rein. Ein Wort, das mich seit Jahren enorm stärkt, ist Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, Vers 5 und 6. Manchmal bei der Abendmahlsfeier singen wir das sogar. Also man kann das auch singen, aber ich lese es vor, ich werde es Ihnen nicht singen. Nein, das tue ich jetzt nicht. Sie kennen das Wort. Ich will Ihnen zeigen, dass Sie wesenseinig sind mit dem Vater und dem Sohn, Teilhaber dieser Herrlichkeit. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist ein Spiegel. Da darf ich reinschauen. Da darf ich sehen, wie Gott mich sieht. Und er sagt mir, Günther, du bist mein Kind. Günther, du bist wesensgleich in dem Leben mit der Ewigkeit, weil das ewige Leben in dir lebt. Du bist Königskind und Geliebter. Ich möchte das mal all denen sagen, die heute Morgen so sehr entmutigt sind. Das Leben kann ganz schön hart sein. Gestern hatten wir einen Gebets- und Fastentag mit leitenden Brüdern aus Gemeinden im Raum Reutlingen. Und ganz am Schluss dieser 6 Gemeinden kam eine Gemeinde mit ihren Anliegen. Und als sie die vorgetragen haben, da habe ich mich erschrocken. Eine kleine Gemeinde, also Günther Schulz arbeitet mit vielen kleinen Gemeinden in Deutschland. 20 Mitglieder oder 30. Das erste Anliegen waren 2 krebskranke Schwestern in dieser kleinen Gemeinde, die noch gar nicht alt sind. Das zweite war ein starker Ehekonflikt bei einem jungen Ehepaar. Und als sie diese Anliegen so vortrugen, da wurde ich ganz still und dachte, was haben wir in unserem Leben doch auch für einen Kampf, auch in der Gemeinde, auch in unserem Umfeld. Wir haben es mit Krankheit zu tun. Wir haben es mit Anfechtung zu tun. Wir haben es mit Nöten zu tun. Was kann uns helfen, dass ich weiß, ich bin Teilhaber an diesem ewigen Leben in Jesus Christus? Und diese Wesensart meines Vaters im Himmel und meines Herrn Jesus lebt in mir und garantiert mir, dass ich Anteil habe an diesem Leben, heute schon in dieser Welt und eines Tages in der Ewigkeit. Und dann haben wir uns so, das machen wir ganz selten, aber wir sind alle aufgestanden in diesem Kreis gestern und haben diese 4 Brüder aus dieser Gemeinde in die Mitte gestellt. Das habe ich gelernt bei meinem Großvater, der ist Schäfer von Beruf. Ich komme vom Land irgendwo da aus Nordhessen. Der hat gesagt, wenn ein Schaf krank ist und am Boden liegt und nicht mehr aufstehen kann, dann kommen die anderen Schafe und stellen sich schützend um dieses Schaf herum. Das haben wir gestern gemacht. Dann haben wir diesen Brüdern einfach das Wort Gottes zugesprochen, haben für sie gebetet, haben sie aufrichten wollen. Und ich glaube, sie sind ein Stück ermutigter weitergegangen. Aber ihnen dann auch zu sagen, Brüder, ihr seid geliebt. Ihr seid Königskinder. Geht als Priester des lebendigen Gottes. Jeder Christ ist ja Priester Gottes. Du bist Priester Gottes in dieser Welt. Geh, du hast das Leben aus Jesus in dir. Und jetzt lass es auch fließen. Jetzt zu meiner Punktierung. 3 Punkte habe ich heute Morgen. Und ich will sie mit einer Geschichte verbinden, die wir persönlich erlebt haben. Meine Frau und ich, unsere Familie. Ihr habt schon gehört, Marcel hat gesagt, ich bin Großvater. Ihr dürft trotzdem Günther zu mir sagen. Unser Sohn hat einen 6-jährigen Jungen, einen 4-jährigen Jungen und vor 2 Jahren ruft er an und sagt, ich habe 2 Nachrichten für euch, eine gute und eine schwierige. Wir bekommen Nachwuchs, es sind Zwillinge, das ist die gute. Eines der Kinder ist behindert, sagen die Ärzte, das hat man wohl im Mutterleib so erkannt. Hat uns im Moment erschreckt. Dann haben wir es im Gebet Gott gebracht und haben auch unseren Kindern, Sohn und Schwiegertochter gesagt, wir beten für euch. Und viele Gemeinden haben gebetet, viele Christen haben gebetet. Um es kurz zu machen, diese beiden Kinder sind geboren worden und beide sind gesund. Beide sind gesund, heute 1,5 Jahre alt. Aber bei der Geburt, eine natürliche Geburt, das erste kam normal zur Welt, bei dem zweiten waren 4 Minuten Sauerstoffmangel. Das ist gefährlich und kann wirklich zu geistiger Behinderung führen. Und dann hat man dieses kleine Mädchen, Emily, 2500 Gramm, in der Siegener Kinderklinik auf Intensivstation gebracht und hat eine Therapie angewendet, die man aus Russland kennt. Das ist schon 50 Jahre alt. Da sind Menschen irgendwie eingebrochen im Eis und ihr Körper wurde runtergefahren mit der Temperatur, so auf, weiß ich, 30 Grad oder so. Und man hat festgestellt, die Auswirkungen des Sauerstoffmangels waren lange nicht so schwer wie bei einer normalen Temperatur. Und dann habe ich ein Bild, wo dieses kleine Würmchen mit Eisbeuteln gepackt in seinem Bettchen liegt, völlig nackt und kalt und oh, was für ein Empfang in dieser Welt. Nun ist Mama jeden Tag hin und hat dieses Kindchen dann auch angefasst und hat versucht, ihm zu helfen. Und dann haben sie gesagt, es darf raus auf Intensiv, wenn 3 Dinge klar sind. Emily muss selbstständig essen wollen, einen Saugreflex haben, ja, muss Nahrung aufnehmen wollen. Emily muss selbstständig wieder die Temperatur halten, wenn wir sie hochfahren auf 37 Grad. Und Emily muss selbstständig atmen können, denn sie war in einer Beatmungsmaschine. Selbstständig essen, selbstständig die Temperatur halten, selbstständig atmen und Leben zeigen. Oh, wir haben gebetet, dass Gott das schenkt und ja, nach einer Woche war es soweit. Und wenn ich heute, ich habe nächste Woche wieder die Freude, die Enkelkinder zu sehen, sehe, wie Emily und Hannah beide gleich wachsen, sich entwickeln, die ganze Bude durcheinander bringen, freue ich mich. Und als ich so darüber nachdachte, selbstständig ernähren, selbstständig Temperatur halten und selbstständig essen, selbstständig atmen, leben, habe ich so gedacht, das ist doch eigentlich auch, was ein Christ tun müsste, oder? Selbstständig essen, selbstständig die Temperatur halten, selbstständig atmen und Leben bringen. Und als ich dann diesen Text las, Johannes 17, da habe ich gesehen, das sind die 3 Punkte, für die der Herr Jesus betet. Wir wissen, wofür der Herr Jesus betet. Wir müssen uns nicht groß fragen, was ist die Agenda unserer Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. Wir wissen, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Wir müssen nicht groß fragen, nach welchen Kriterien soll ich mein Leben entscheiden. Wir wissen, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Wir müssen nicht groß fragen, lieber Herr, in den Entscheidungen, Beruf und Alltag und so, was ist dir wichtig? Wir wissen, was dem Herrn Jesus wichtig ist. Wenn wir Gemeindeleitungssitzungen haben, dann wissen wir, was die Agenda unseres Herrn ist. Wir müssen nicht groß fragen. Er hat es uns in seinem Wort gesagt. 3 Dinge, für die der hohe Priester Jesus Christus für uns betet in Deutschland. Ich hoffe, er betet ein bisschen mehr für Deutschland. Für euch in der Schweiz, für uns in meiner Gemeinde in Hagen, für unsere Missionare, die heute Morgen irgendwo in Deutschland in ihren kleinen Gemeinden Dienst tun und für euch in der Zionshalle. Der Herr Jesus betet für 3 Dinge. Erstens, dass sich Kinder Gottes, die das Leben vom Vater, Sohn und Heiligen Geist haben, ernähren aus dem Worte Gottes und darin stark sind. Dafür betet der Herr Jesus. Zweitens betet er dafür, und das werden wir gleich auch anschauen, dass die Kinder Gottes, die seine Nachfolger sind, in Einheit und Liebe die Temperatur halten. Das ist eine Temperatur von Einheit in Liebe auf der Basis der Wahrheit, dass Menschen, die hineinkommen in die Gemeinden, sagen, was kann man sich bei euch zu Hause fühlen? Es soll Gemeinden geben, die sind ein wenig unterkühlt. Die haben so Temperaturen Richtung Tiefkühltruhe. Ich glaube bei euch nicht. Aber Christen sind daran zu erkennen, dass sie die Einheit in Liebe miteinander leben. Und drittens betet Jesus dafür, dass das Leben, das er uns geschenkt hat, sich in einer Weise multipliziert und vervielfältigt, dass es niemals aufhört. Das sind meine drei Predigtpunkte. Ich werde zu jedem jetzt ein paar Sätze sagen. Also ich wollte jetzt noch nicht Amen sagen. Ist das okay, ja? Darf ich noch ein wenig? Ja, ist okay, gut. Erstes Anliegen, der Herr Jesus Christus betet, dass die Gemeinde sich aus dem Wort ernährt. Und lasst mich noch mal Vers 6 bis Vers 19 lesen. Und ich möchte euch auf einen Begriff hinweisen in diesem Abschnitt. Der Herr Jesus gebraucht hier öfters deinen Namen, Vater. Hört mal rein. Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ich lese Vers 11, zweite Hälfte. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Der Herr Jesus Christus betet für seine Kinder, heute als hoher Priester, dass sie im Worte Gottes wachsen und sich selbstständig aus diesem Wort ernähren können. Das merke ich ja jetzt bei meinen kleinen Zwillingsenkelkindern, nicht wahr? Also da muss man ja neue Techniken entwickeln, wenn man zwei hat. Ich habe ein Bild, wo mein Sohn auf dem Sofa sitzt, eins links, eins rechts, zwei Flaschen und dann werden die so abgefüttert, ja? Cool. Aber dann kam der Moment, wo die beiden die Flasche selber halten wollten. Gib mir mal selber das Dingen. Und dann haben wir Bilder gemacht, wo sie dann liegen und sich selbst ernähren. Und ja, und das ist ein Bild dafür, dass sie auch als Menschen den Herrn Jesus kennenlernen sollen. Dafür beten wir auch. Und dass sie eines Tages zum Wort greifen. Erstmal begierig, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, nach der vernünftigen, lauteren Milch. Ja. Aber das darf bei der Milch nicht bleiben. Irgendwann sagen die, ach die eine, die will heute schon kaum noch Milch, die will lieber Leberwurst. Die wollen mehr. Also ein Zweijähriges, Dreijähriges mit einer Flasche finde ich voll okay. Aber ein 13-Jähriger mit einer Flasche durch die Straßen Zürichs laufen, das fände ich ziemlich komisch. Der nimmt dann eher einen Hamburger. Oder was mögt ihr hier? Ich weiß es nicht, könnt ihr mir nachher mal sagen. Ja, man wird erwachsen und man wird auch reifer und man ernährt sich. Wisst ihr, das fällt mir auf, dass der Herr Jesus sagt, Vater, wenn deine Kinder dein Wort aufschlagen, dann sollen sie vor allen Dingen eins entdecken, Vater, deinen Namen. Wir schlagen das nicht auf das Wort Gottes, damit wir mehr Wissen anhäufen. Es geht nicht darum, unseren Intellekt zu befriedigen, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen. Es geht darum, dass das Wort Gottes, ja nochmal das Spiegelbild von heute Morgen, 6.30 Uhr, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel wirkt, aber dann machst du es auf und du entdeckst immer mehr da drin. Wir sollen in diesem Wort Gott, den Vater, kennenlernen in seinen vielen Wesenszügen. Vielleicht hast du zu Hause das gute Buch von Abraham Meister, Die Namen des Ewigen. Wir haben auch damals in der Bibelschule mit Begeisterung mit diesem Buch gearbeitet. Aber es ist auch nicht dafür da, unseren Intellekt zu befriedigen, sondern dass wir zu einem Moment der Anbetung kommen und sagen, Vater, das bist du ja wirklich. Einer der Namen Gottes, der mir ganz besonders gut gefällt, ist der hebräische Name El Shaddai, der Allmächtige übersetzt. Dieses El Shaddai beinhaltet im Hebräischen diesen Gedanken, dass Gott wie eine Mutter für uns sorgt und uns fest an sein Herz drückt. Es wird manchmal auch übersetzt, der Gott, der allgenugsam ist, der wirklich für alle Lebenslagen unseres Lebens eine Kraftquelle ist und einen Weg hat und eine Quelle ist, an der wir uns ernähren können. Und da mache ich euch Mut, ihr Lieben, dass wenn ihr die Bibel aufschlagt, ihr immer wieder erkennt, da ist der Vater im Himmel, der sich mit seinen Namen und damit auch mit seinem Wesen offenbaren will. Das ist so großartig. Er ist ein treuer Gott, der seine Versprechen hält. Er ist ein gerechter Gott, der keine Launen hat. Ein gerechter Gott, der auch alles wirklich in Gerechtigkeit beurteilt. Und er ist ein liebender Vater, zu dem wir kommen dürfen und der uns seine Hände auflegt. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Rembrandt-Bild kennen vom verlorenen Sohn, wo der Vater, so ein alter Vater, sein Gesicht wird deutlich in diesem Bild, die Hände auf den Rücken seines heimgekommenen Sohnes legt. Und dann siehst du, die Hände, die er hat, sind eigentlich sehr unterschiedlich auf diesem Bild. Die eine Hand, eine starke, große, feste Hand. Sie macht richtig einen Druck in das Kleid dieses Sohnes, der nach Hause gekommen ist. Wie ein Vater legt er seine Hand auf ihn und sagt, gut, dass du nach Hause gekommen bist. Wir gehen jetzt den Weg gemeinsam weiter. Du bist hier willkommen. Du bist mein Sohn. Und die andere Hand, eine feingliedrige Hand, sieht beinahe aus wie eine Frauenhand. Als wollte der Rembrandt in diesem Bild sagen, Gott ist wie ein Vater, stark, verlässlich, treu, aber sanft wie eine Mutter. Gott ist der Vater, ja. Aber er sagt ja auch, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist unser Vater. Ihn zu kennen, mit ihm zu leben, ihr Lieben, das ist großartig. Und dass du mit diesem Vater durch die neue Woche gehen darfst, als Königskind dieses Vaters und Geliebter, das ist, was die Bibel dir immer wieder sagen möchte und was du hier an dieser Stelle auch tun darfst. Und darum darf deine ständige Bitte sein, Vater, ich bin dein Kind, offenbare dich mir. Zeig dich mir in deinem Wort, damit ich Nahrung habe und dass mein Herz stark wird in dir. Erstarket in dem Herrn, sagt uns der Paulus in seinem Brief. Herr, zeig mir dein Wesen, wer du bist und was ich dann über dich auch weiter sagen kann. Ja, und dann entdecken wir natürlich im Wort Gottes den Herrn Jesus. Habt ihr eine Ahnung, wie viele unterschiedliche Namen unseres Herrn Jesus in der Bibel vorkommen? Ich glaube, das hat bestimmt schon mal jemand gesagt bei euch. Es sind über 100 Namen Jesu in der Bibel. Hast du das gewusst? Ich habe ein Buch zu Hause, die 100 Namen Jesu, da schreibt der Autor in der Einleitung, eigentlich hätte ich noch über 100 reinbringen müssen. Nimm mal nur Jesaja 9, Vers 5. Er heißt, wunderbarer Ratgeber, Gott hält ewig, Vater Friedefürst. 4 Namen in einem einzigen Vers. Nimm nur die Sendschreiben in der Offenbarung, wie der Herr Jesus sich da vorstellt. Ich bin der Erste und der Letzte, der treue Zeuge und so weiter. 100 Namen Jesu in der Bibel. Das finde ich großartig. Und dann sagt der Herr, Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie können denn Kinder Gottes ihr Leben zielorientierter, geheiligter und in einer Wesensähnlichkeit mit dem Vater leben, indem sie das Bild des Vaters und die Anweisungen des Sohnes Jesus Christus immer tiefer in ihr Herz nehmen. Auch der Teufel kommt in der Bibel vor. Wisst ihr, wie viele Namen des Teufels in der Bibel stehen? Der ist ein Schurke. Na, der Name kommt nicht in der Bibel vor. 40 verschiedene Namen des Teufels in der Bibel. Und jeder Name soll wieder einen Charakterzug dieses Feindes Gottes zeigen, der uns immer wieder davon abbringen will, dass wir uns ernähren aus diesem Wort. Du wirst diese Woche deine Bibel lesen, aber merkst du das auch? Da kommen dann irgendwelche Dinge dazwischen, da kommt eben ein Anruf, da kommt dir irgendwas durch den Kopf und du bist wieder nicht dazu gekommen, in Ruhe und in Gebetshaltung den Vater in deinem Wort zu suchen. Du bist wieder nicht dazu gekommen. Das ist der Schurke, der Durcheinanderbringer, der Verführer. Und weil wir in diesem Kampf stehen, brauchen wir das Wort Gottes, aus dem wir uns ernähren wollen. Der Feind ist dabei, Zweifel an diesem Wort zu säen. Er ist dabei, das Vertrauen in dieses Wort zu nehmen. Aber mit unserem Herrn und aus seinem Wort heraus dürfen wir uns ernähren. Und das ist das Gebetsanliegen. Der Hohepriester Jesus betet, dass seine Kinder sich aus seinem Wort ernähren. Zweitens, der Hohepriester Jesus betet, dass wir die Temperatur halten, dass wir Einheit in Liebe leben. Und lasst mich hier jetzt einige Verse lesen von Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Es gibt ja Christen, die haben etwas Schwierigkeiten mit dem hohen priesterlichen Gebet, gerade auch mit dieser Bitte Jesu um Einheit, weil das ja auch ein Wort ist, das sehr stark in der Ökumene gebraucht wird. Das ist ja so. Aber weil dieses Wort vielleicht auch manchmal für eine falsche Einheit, eine gemachte Einheit gebraucht wird, heißt das doch nicht, dass wir dieses Wort nicht auch für uns nehmen dürfen. Es wäre ja dumm, wenn wir das Kapitel zumachen. Wir wüssten ja gar nicht, wofür Jesus betet. Hier ist gemeint eine Wesenseinheit von Menschen, Kindern Gottes, die am gleichen Leben, nämlich dem ewigen Leben, teilhaben. Und lasst mich das auch nochmal sagen, das wisst ihr ja, diese Einheit kann man gar nicht machen, die existiert. Wenn wir heute Morgen hier vom Herrn Jesus sprechen, und ich kenne die meisten von Ihnen nicht, dann haben wir doch eine innere Einheit. Wir könnten gleich draußen beim Ausgang miteinander in einer Ecke stehen und miteinander zu diesem Herrn beten. Wir kennen vielleicht nicht mal unsere Namen, aber ich sage dann, Vater im Himmel, segne meinen Bruder, dessen Name ich noch nicht mal kenne, aber wir sind eins. Weil das ist vom Herrn geschenkt. Das ist eine gewirkte Einheit durch den Heiligen Geist. Und der Herr sagt, Vater, ich will, dass sie eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins seien. Jesus Christus bittet um Einheit, eine Art von Einheit, die er auch mit dem Vater hat. Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Man hat ja gefragt, wo kommt denn diese Liebe eigentlich her, die dann zu dieser Einheit führt, dass wir einander annehmen und verstehen. Diese Liebe ist uns schon vorgegeben in der Dreieinigkeit. Denn der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Vater, der Heilige Geist als dritte Person ist dabei. Und diese Liebe der Dreieinigkeit ist der Prototyp, ist das Vorbild für Liebe von Gottes Kindern untereinander. Und wenn wir an dieser Liebe bleiben, bleibet in meiner Liebe und liebet einander. Wie oft steht da in der Bibel, dass wir einander lieben sollen, einander tragen sollen. Geht mal nach Hause und guckt mal in euren Laptop und gebt mal ein, einander. Wie viele Einanderstellen uns gerade auch im Neuen Testament gegeben sind, dann merken wir, wie wichtig dem Herrn diese Einheit ist. In dieser Einheit der Dreieinigkeit, die das Vorbild ist, ist doch jede Person individuell. Es gibt da keine Vermischung. Der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn, der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Und wenn wir heute über Einheit hören hier aus diesem Text, dann will der Herr Jesus auch nicht Gleichförmigkeit. Also das wäre etwas befremdend, wenn der Marcel heute Morgen angesagt hätte, wir bitten euch aber, liebe Geschwister, nächsten Sonntag zum Gottesdienst, kommt ihr aber bitte alle in Schwarz. Das hätte ich befremdend gefunden, das wirst du auch nicht machen. Ist ja keine Einförmigkeit. jeder individuell, vom Vater geliebt, begabt, ausgestattet, geführt. Ja? Und das ist großartig. Ich möchte euch kurz mitnehmen zu einem Text aus Epheser 4, weil das schon ein wichtiges Thema ist. Wie kann denn die Einheit funktionieren? Epheser 4. Zunächst einmal Vers 4 bis 6. Sieben Säulen dieser Einheit. Diese Einheit, die der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist und den Herrn Jesus unter uns wirkt, ist eine Einheit, die auf einem klaren Fundament von Wahrheit besteht. Sieben Säulen. 4 bis 6. Ein Leib, das ist dieser eine Leib der Gemeinde Jesu. Ein Geist, der eine Heilige Geist, der in den Gotteskindern lebt, weil sie wesensteilhaftig sind mit der Dreieinigkeit. Eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Sieben Grundlagen dieser Einheit werden hier deutlich beschrieben, auf der uns der Herr einig machen kann. Also hier an dieser Stelle könntet ihr mit mir Streit kriegen, wenn es darum geht, dass es den einen Herrn Jesus Christus gibt und dass es die eine wahre Gemeinde gibt. Da würde ich mich mit meinem Herzen und mit meinem ganzen Leben für einsetzen und da würde ich mich auch streiten an dieser Stelle. Es gibt unaufgehbare Tatsachen, für die wir als Christen stehen. Das sind die Wahrheiten, von denen wir tief überzeugt sind. Das ist die eine Gemeinde, der eine Heilige Geist, die eine Hoffnung, der eine Kyrios, Herr Jesus Christus, der eine Glaube, der rettende Glaube. Nur so kannst du ein Gotteskind werden, durch den rettenden Glauben, allein aus Gnaden, ohne Gesetzeswerke. Die eine Taufe. Das ist für mich gerade auch dieses Hineingetauftsein durch den Geist Gottes in den Leib Jesu Christi, wovon dann die äußere Taufe ja nur ein Symbol ist. Aber dies hineingetaucht sein, Glied am Leib Jesu zu sein, großartig. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen, das ist siebenfache, unaufgehbare Wahrheit. Aber dann gibt es ja auch eine ganze Reihe von Dingen zwischen uns, nicht? Also wenn Sie meine Geschichte kennenlernen, ich bin in der evangelischen Kirche Deutschlands zum Glauben gekommen in einem kleinen Dorf, wo ein Pfarrerehepaar, gläubige Leute uns vor 40 Jahren den Herrn Jesus lieb gemacht haben. Ich hoffe, Sie glauben, dass man auch in der evangelischen Kirche in Deutschland zum Glauben kommen kann, oder? Ich hoffe, niemand bezweifelt, dass ich echt gläubig bin, oder? Naja, das geht wirklich. Ich weiß nicht mal den Tag meiner Bekehrung. Naja, da haben einige auch schon wieder Schwierigkeiten damit. Günther, also wenn du den Tag nicht weißt, bist du wirklich richtig gläubig? Ich glaube schon. Und diese lieben Pfarrersleute, sage ich mal, Pfarrer mit seiner Frau, haben uns an die Hand genommen. Und ja, ich habe so meine Geschichte. Und wenn wir Zeit hätten und wir könnten reden über deine Geschichte, dann würde vielleicht eine ganz andere Geschichte rauskommen. Aber wieder auch der Punkt, wo Jesus Christus dir begegnet ist. Und wir bringen alle aus unserer Geschichte auch manche Überzeugungen mit, nicht wahr? Also ich will mal sagen, im Norden Deutschlands, da ist so eher der Gedanke, ein guter Christ sollte keinen Alkohol trinken. Das ist so im Norden Deutschlands so. Das kannst du aber in Süddeutschland, so im Schworbeländle, nicht so ganz durchsetzen, ne? Da mit ihren Schorle und so. Im Norden Deutschlands haben sie dann aber nicht so viele Schwierigkeiten, dass ein Christ auch mal eine Zigarre rauchen darf. Aber im Süden Deutschlands ist das sehr gefährlich, wenn du nach dem Gottesdienst draußen stehen würdest und würdest da eine Zigarre rauchen. Also ich tue das nicht bei euch, ich rauche auch keine Zigarre. Aber versteht ihr, wir haben so unsere Ansichten, was ein guter Christ ist. Die einen machen das an der Kleidung fest, also na, wenn die so aussieht, dann kann die doch kein geheiligter Christ sein, oder? Wenn der sich so leger heute Morgen hier in einen Gottesdienst... Eines Morgens kommt in meine Gemeinde ein junger Mann, 15-jährig, mit einer Kappe, schwarze Kappe, geht durch den ganzen Gottesdienstraum durch und setzt sich in die erste Reihe. Und ich sehe schon das Gesicht meiner älteren Geschwister, wie sie etwas erschrocken auf diese Kappe schauen und denken, hoffentlich nimmt er die Kappe ab, wir sind immerhin hier in einem Gottesdienst. Er hat die Kappe nicht abgenommen. Er saß die ganze Zeit in diesem Gottesdienst mit einer Kappe. War so ein Jugendlicher, der soeben in unseren Jugendkreis eingetaucht war. Ich sah auch keine Veranlassung, ihm zu sagen, nimm die Kappe ab, das ist unanständig, das gehört sich nicht. Nein. Ich stand nachher an der Türe, dann kriegte ich erstens raus, warum er diese Kappe den ganzen Gottesdienst übertrug. Er hatte am Tag vorher versucht, sich die Haare zu färben und es war völlig daneben gegangen. Es war gut, dass er die Kappe hatte, da hatten wir nicht so viel Gesprächsstoff, wie wenn er die Kappe trug. Und zweitens kam dann ein alter Bruder, das habe ich wirklich geschätzt. Dann hat er zu mir gesagt, 80-jährig, naja, die Kappe hätte er ja abziehen können heute Morgen im Gottesdienst, immerhin stehen wir vor dem Herrn, aber das wird der Herr ihm auch noch zeigen. Oh, das fand ich stark. Er hat keinen Streit angefangen, nicht wie wir manchmal denken, jetzt muss man dem jungen Mann mal sagen, wo es lang geht. Hey, wenn du wieder in den Gottesdienst kommst, Kappe ab. Er hat gesagt, das wird der Herr ihm schon zeigen. Er hat keinen Streit angefangen wegen einer Kappe im Gottesdienst. Ihr Lieben, jetzt möchte ich ganz ernst werden. Wenn ich der Teufel wäre, dann würde ich die Christen in Deutschland, in der Schweiz und überall in der Welt beschäftigen im Streit über Nebensächlichkeiten, was die richtige Kleidung für einen Christ ist, welche Art von Stühlen wir hier haben dürfen in diesem Saal, welche Art von Musik, die wirklich geistliche ist. Kommt ein Bruder zu mir und sagt, also diese moderne Jugendmusik, die kann ich gar nicht leiden. Wenn ich zu Hause bin, dann höre ich Wagner. Ich denke, diesen Freimaurer hört er? Puh, okay, mag er Wagner hören, aber er soll sich nicht aufregen über moderne Jugendmusik. Versteht ihr? Wenn ich der Teufel wäre, würde ich die Christen beschäftigen mit allem anderen, aber nicht mit diesen 7 Grundlagen, über die ich mich streiten würde. Und ich bin kein streitsüchtiger Mensch, aber darüber würde ich mich streiten. Aber über all die anderen Dinge. In Deutschland geht im Moment eine ziemliche Diskussion umher, ich will es mal so offen sagen, die mich sehr bedrückt. Das ist eine Lehrfrage. Das ist die Frage, was ist denn eigentlich die Wahrheit? Ist es die Prädestination oder ist es der freie Wille? Wohin ich im Moment komme in Deutschland, gibt es diese Diskussion. Geschwister, darf ich etwas offen sagen? Es ist eine unnötige Diskussion. Wir haben viele Texte in der Bibel, die uns eindeutig sagen, dass Gott in seiner Gnade und Größe und Souveränität vieles, ja alles vorherbestimmt hat. Das ist 100% wahr. Und wir haben eine Menge Texte in der Bibel, die uns eindeutig auffordern, dass wir mit unserer ganzen Verantwortung herausgefordert sind, Entscheidungen zu treffen, die dem Herrn gefallen. Das ist 100%ig wahr. Da gibt es auch diesen Text in der Bibel, Philipper 2, Vers 13, 14. Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Wer muss hier arbeiten? Der Christ. Der nächste Vers. Gott ist's, der beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Ich bin tief überzeugt, liebe Brüder und Schwestern, dass beide Wahrheiten in der Bibel tief verankert sind. Dass es einen Gott gibt, der alle Dinge im Voraus sieht, ja, der sie auch vorherbestimmt. Ihr Lieben, da muss ich einfach demütig stehen und sagen, das steht nun mal in der Bibel, auch wenn ich es nicht begreife. Und doch sagt Gott, du hast Verantwortung, Günther, für dein Leben und beruft dich nicht darauf, dass du sagen würdest, naja, Gott hat's halt nicht ersehen oder so, ja. Wenn du dann in Sünde lebst und Gott hat mich nicht vorherbestimmt, ein heiliges Leben zu leben. Ihr Lieben, diese Diskussion ist so unnötig. Und da ist der Teufel dabei, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Viel mehr als mit der Frage Nummer 3 heute Morgen. Wie kann sich das Leben, das in dir lebt durch den Heiligen Geist, vervielfältigen? Erstes Gebetsanliegen Jesu ist, dass seine Kinder sich aus dem Wort der Wahrheit ernähren und den Vater und den Sohn immer wieder neu kennenlernen, damit das Leben durch sie fließen kann. Zweites Gebetsanliegen ist, dass die Kinder Gottes in Einheit und Liebe miteinander umgehen. Ach so, da brauchst du auch noch eine ganze Menge Mut. Seid ihr noch bei Epheser 4? Also ich bin da gerade noch. Guck mal Vers 1 bis 2, 3. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr eurer Berufung würdig lebt. Wir sind voll angesprochen in unserer Verantwortung, dass wir dieser Berufung folgen sollen, mit der ihr berufen seid. Vers 2, dreimal Mut, in aller Demut, in aller Sanftmut, in aller Langmut, einander in Liebe ertraget. Wenn dann jemand neben dir nun eben eine andere Überzeugung hat in Nebenfragen, dann sag, weißt du was, worüber ich mich freue? Dass wir beide wesensteilhaftig sind der göttlichen Natur. Das Leben aus Jesus lebt in dir, das Leben aus Jesus lebt in mir. Was wollen wir uns über Nebensächlichkeiten streiten? Wenn du das meinst, ist okay, das ist nichts Heilsnotwendiges. Und der andere sagt, okay du, lass uns einfach einander lieben und annehmen, auch mit unseren unterschiedlichen Sichten. Damit wir hinankommen, sagt dann Epheser 4 in der Mitte, dass wir hineinwachsen. Wir sind noch nicht einig in allen Fragen als Gemeinde Jesu in dieser Welt. Wir sind noch sehr unterschiedlich in unseren Ausprägungen und unseren Traditionen. Aber wir wollen uns in diesen Prozess hineinbegeben, dass wir immer mehr zusammenwachsen. Vielleicht werde ich mit dir bis zum Lebensende in einigen Punkten keine Übereinstimmung kriegen. Aber wir werden uns lieben, weil die Liebe Jesu Christi in uns lebt. Ich möchte es mal abschließen mit dem Satz: Wir sind nicht Abkömmlinge des himmlischen Vaters mit ein bisschen Liebe, sondern die Liebe, die den Vater mit dem Sohn verbindet, ist die gleiche Liebe, die in dir lebt. Römer 5,5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt sag nicht nächste Woche, wenn du da in deiner Schulklasse, nicht wahr, ihr jungen Leute, oder an deiner Arbeitsstelle oder in der Nachbarschaft irgend so einen ärgerlichen Mitbürger hast, der dich auch ärgert und triezt, sage nicht, weißt du, ich kann den nicht wirklich lieben. An dieser Stelle sind wir herausgefordert, auch von Herzen zu sagen, Herr Jesus, deine Liebe lebt in mir und die will ich ausleben. Mein dritter und letzter Gedanke, den mache ich jetzt etwas flotter. Jesus betet drittens für die Multiplikation seines Leibes. Wir waren am Freitag in einem Weinberg da bei Freiburg und wir haben gesehen, wie aus diesen alten Weinstöcken die Reben herausgewachsen sind. Und da lief eine Frau durch dieses Spalier und hat dann immer diese Stöcke da reingesteckt, diese Reben. Ich sage, warum machen Sie das? Ja, sagt sie, die brauchen Halt, damit sie nicht runterhängen und abbrechen. Das Leben sprießt im Moment in den Weinbergen. Du bist Teil am Weinstock Jesus. Das Leben soll fließen. Schau mal in 17, Vers 20. 17, 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, sagt Jesus. Wen meint er? Die 12. Die Jünger, die er um sich hat. Vielleicht auch die anderen, die seine Predigten hören und die, ja, die er lehren durfte. Sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Wie ist das Evangelium zu uns gekommen? In den letzten 2000 Jahren durch einer Generation zur nächsten, durch Menschen, die Jesus lieb haben. Irgendwelche Menschen haben es mir dann gesagt, dass ich zum Glauben kommen konnte. Ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe angefangen, es anderen zu sagen, die dann zum Glauben kommen durften. Gott sei Dank, Gott ist gnädig. Und die haben wieder angefangen, es anderen zu sagen, sodass ich heute nicht nur natürliche Enkelkinder habe, sondern ich könnte auch sagen, ich habe geistliche Enkelkinder, weil sich das einfach fortgesetzt hat. Und hier will ich euch noch ein Prinzip zeigen, das uns die Bibel lehrt. 2. Timotheus, Kapitel 2, 2. Wie soll Multiplikation entstehen? Paulus lehrt den Timotheus. Er sagt, Timotheus, dein Leben muss sich vervielfältigen. Dass der Vater im Himmel dir dein Wort gegeben hat, dass der Vater im Himmel seine Liebe in dein Herz gelegt hat, das soll dich dazu veranlassen, dass du dich multiplizierst. 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir gehört hast in Gegenwart vieler Zeugen, das Befiehl du treuen Menschen an, die wiederum fähig sein werden, auch andere zu lehren. Habt ihr euch mal überlegt, wie viele Generationen hier in diesem Vers vorkommen? Was du, Timotheus, von mir gelernt hast, Paulus, Timotheus, befiehl du wieder anderen an, die wiederum fähig sein werden, andere zu lehren. Das wäre mal ein Thema für sich. Ich kann das heute Morgen nicht mehr ausbreiten. Aber ich will einfach die Frage stellen zum Schluss. Wer ist dein Paulus, von dem du lernst, wie sich das Leben aus Jesus ganz praktisch in deinem Alltag verwirklichen kann? Wer ist dein Paulus, dem du zuhörst, der dich lehren darf, der auch mal korrigierend in dein Leben hineinsprechen darf und sagen, du, ich mache mir Sorgen, das solltest du so nicht machen? Und wer ist dein Timotheus, dem du das jetzt weitergibst, was Gott dich gelehrt hat aus seinem Wort der Wahrheit? Das ist der Weg, wie sich die Gemeinde des Herrn Jesus, das Leben aus Gott, das Wesensleben des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes in dieser Welt 2000 Jahre lang vervielfältigt hat, von Mensch zu Mensch. Ihr lieben Geschwister in der Schweiz, ich wünsche euch, dass ihr weiter viele Christen habt in diesem Land. Ich wünsche euch, dass ihr nicht die Entwicklung macht, die in Deutschland seit 20, 30 Jahren ist. Es geht mit uns zahlenmäßig bergab und es geht auch moralisch bergab. Ich wünsche euch, dass ihr an dieser Stelle das Niveau haltet und dass ihr miteinander immer wieder fragt, wie können wir unsere Herzen wachhalten für das Leben aus Gott, für die Weltmission, dass Menschen in diese Welt gehen und die Berufung Gottes annehmen und wie kann das Leben, das in uns lebt, auch weiter multipliziert werden. Ich wünsche euch, dass ihr daran denkt, Jesus betet für euch. Er ist auf eurer Seite und ihr geht in seinen Fußspuren. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Günter Schulz mit dem Thema Wofür würde Jesus beten? Wir hoffen, dass das Wort Sie angesprochen hat. Sollten bei Ihnen Fragen aufgekommen sein oder Sie wünschen seelsorgerliche Hilfe, dann rufen Sie uns doch zu den Bürozeiten an. Oder schreiben Sie uns. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinformationen, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und anderem mehr. Deshalb bleiben Sie dran!